Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ach ja, am Dienstagabend Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Das rote Sofa, natürlich live aus Norddeutschland. Ja, möglicherweise haben Sie es schon erlebt, dass jemand oder vielleicht sogar sich selber einfach eine Frage ins Handy gesprochen hat und schon, schwupps, gab es eine Antwort. Das Zauberwort lautet künstliche Intelligenz. Wir werden das nicht mehr in unserem Alltag vermeiden können. Deshalb haben wir heute eine Expertin eingeladen, die uns die Funktionsweise, die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren von KI, künstlicher Intelligenz, darstellen kann. Frau Professor Katharina Zweig, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank für die Einladung.
Sagen Sie, wonach haben Sie die künstliche Intelligenz zuletzt möglicherweise heute gerade gefragt oder wie haben Sie sie benutzt?
Ich hatte gerade einen so super netten iranischen Taxifahrer und der hat gesagt, IT, das ist doch wirklich eine tolle Arbeit. Und dann ist ihm ein Wort nur auf Persisch eingefallen und er hat das dann schnell eingetippt und gesagt, künstliche Intelligenz, das ist doch so ein wichtiges Thema gerade. Und da habe ich gesagt, ich bin gerade auf dem Weg ins Studio, um darüber zu reden.
Und was hat er dieses Wort künstliche Intelligenz, also auf Persisch hat er es eingetippt, genau. Und dann kam raus, das bedeutet künstliche Intelligenz. Ja. Also ist das inzwischen ein Alltagsbegleiter?
Auf jeden Fall, aber das ist eine spezielle Art von KI. Das ist ein Übersetzungssystem und die funktionieren sehr zuverlässig. Und die Sprachmodelle wie ChatGPT, die sind eben nicht so zuverlässig.
Mhm. Können wir in Zukunft überhaupt auf künstliche Intelligenz verzichten? Können wir uns das noch mal überlegen, ob wir das wollen? Oder müssen wir uns einfach damit abfinden und anfreunden?
Na, dazu muss man wissen, dass KI ein so breiter Begriff ist. Das geht von Bilderkennung, Texterkennung, Diktieren, Übersetzen bis hin zu Sprachmodellen. Und natürlich wollen wir all das, aber nur an den Stellen, wo es auch wirklich sinnvoll ist.
Werden wir heute alles klären und nochmal in genaue Einzelheiten reingehen. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Sie werden heute viel über das erfahren, was längst in unseren Alltag eingezogen ist. Expertin für künstliche Intelligenz, Frau Professor Katharina Zweig, heute Abend auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Kurzen Überblick über Ihre wertvolle Arbeit jetzt von Laura Neumeister.
Daten, Algorithmen, künstliche Intelligenz. Themen, die unser Leben immer mehr beeinflussen. KI-Expertin Professor Katharina Zweig sorgt dafür, dass wir Menschen dabei den Überblick behalten. 2013 gründet die vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin den deutschlandweit einmaligen Studiengang Sozioinformatik. Sie berät Ministerien im Bundestag und schreibt Bücher, die uns die KI-Welt näher bringen. Weiß, wo Chancen, Grenzen und auch Gefahren liegen. Denn eines ist sicher.
Wenn man sich's ausdenken kann, ist wahrscheinlich schon jemand dabei, es umzusetzen.
Wie unsere Zukunft aussieht, liegt ganz in unserer Hand. KI betrifft uns alle. Informatikprofessorin Katharina Zweig.
Was für ein spannendes Thema, das uns alle angeht. Ja. Sie haben gerade ein aktuelles Buch rausgebracht und das lautet, der Titel, weiß die KI, dass sie nichts weiß? Es könnte auf den ersten Blick an Sokrates erinnern, möglicherweise. Aber was sagt uns dieser Titel eigentlich so schon mal grundsätzlich vorab über künstliche Intelligenz?
Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben, wenn ich ehrlich bin. Und dann kam ein wissenschaftlicher Artikel heraus, der behauptet hat, dass diese Sprachmodelle jetzt plötzlich schlussfolgern können. Also so argumentieren miteinander, philosophieren, wie Menschen es tun. Und da habe ich gedacht, wenn normale Menschen jetzt denken, die Maschine kann das, dann wird das ganz übel ausgehen. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, ganz viel recherchiert. Und dann habe ich mit ChatGPT ein bisschen einen Dialog gehabt. Wie könnte denn ein Titel ein bisschen philosophisch sein, aber trotzdem auch zeigen, dass KI eben nicht denken kann? Und im gemeinsamen Gespräch bin ich dann auf diesen Titel gekommen.
Weil KI, das sagen Sie, nicht denken kann.
Ja.
KI, künstliche Intelligenz, hat eben kein Gehirn. Es ist eigentlich keine Intelligenz, so wie wir sie als Menschen verstehen. Aber können Sie diesen Begriff künstliche Intelligenz, wie er jetzt Einzug gehalten hat, vielleicht mal fassbarer machen für alle Menschen, die da bisher nichts mit zu tun gehabt haben oder sich dagegen vielleicht auch ein bisschen sträuben noch?
Genau. Wenn heute von die KI gesprochen wird, dann meinen die Menschen meistens ChatGPT, wie Sie es vorhin auch gesagt haben. Man spricht ins Handy, man kriegt sofort eine Antwort. Eigentlich ist das ein sehr großes Feld. Und das, was die Maschinen wirklich gut können, ist Muster zu finden. Und Sprachmodellen hat man sehr viele Texte gegeben. Und die haben verstanden, dass zum Beispiel Briefe immer gleich aufgebaut sind. Lieber so und so, dann gibt's heute geht's da und da drum, mit freundlichen Grüßen und dann kommt eine Unterschrift. Und das sind die Arten von Mustern, die Maschinen gut erkennen können. Und anhand dieser Muster antworten sie. Aber das muss halt nicht immer stimmen, sondern das stimmt mal und manchmal stimmt es eben nicht. Und das zu erkennen ist schwer.
Hinter dieser KI stecken Computer, Computerprogramme, die, wenn man das vielleicht mal so ausdrücken möchte, alles absuchen, nachdem ich frage. Alles, was irgendwo weltweit aufgetaucht ist. Und was machen die dann?
Ja, ich wünschte, sie würden es absuchen. Und so ist es nämlich leider nicht, sondern die Maschinen haben so Assoziationsregeln gelernt. Also wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, so eine australische Sängerin, wie heißt die denn nochmal? Die ist nicht so groß.
Ja.
Dann würden Sie...
Kylie Minogue.
Ja, siehst du? So. Sie kommen eben auch drauf. Und genau so lernt die Maschine assoziativ mit musterhaften Textstücken zu antworten. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie man promptet. Dann kann man die Maschine anregen, eher in die Richtung, ihre Muster wieder herzugeben oder in die Richtung. Aber die sucht halt nicht aktiv in irgendeiner Wissensdatenbank für sie etwas raus.
Und grundsätzlich kann man sagen, künstliche Intelligenz basiert auch nur auf dem, was schon existent ist, was also irgendwo gesucht und gefunden werden kann. Ja. Also dazu gehört keine eigene Fantasie, keine eigene Vision, wie wir Menschen sie ja entwickeln können.
Ja, und auf der anderen Seite kann die Maschine natürlich Dinge miteinander vermischen. Und das würde man vielleicht als eine ungewollte Kreativität sehen. Also die können schon was Neues hinschreiben, aber es ist eben nicht ein Schaffensprozess wie bei uns.
Ja, und es ist auch nichts richtig Neues, ne? Weil es ist ja nur gemischt aus dem, was schon existent ist. Also ich versuche da nur jetzt mal so das verständnismäßig.
Aber ganz oft machen wir ja auch nicht viel anderes. Wir nehmen, ich weiß nicht, wir fangen an zu stricken und sagen, wie wäre es, wenn ich jetzt Blumen stricke? Also es sind ja zwei Ideen, die vorher auch schon irgendwie da waren, aber man verheiratet sie miteinander. Also ein bisschen kreativ, ein bisschen was Neues war schon unter den vielen Vorschlägen für den Buchtitel zum Beispiel.
Was interessant ist, sind ja auch Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Ich sag mal, da gibt es eine Brille, habe ich neulich gerade in der Hand gehabt. Die setzt man auf, die Brille, dann läuft man möglicherweise durch Rom und schaut sich etwas an, den Zirkus zum Beispiel, und dann kriegt man Informationen. Das ist ja an sich auch was ganz Fantastisches. Man kriegt Informationen dann gespiegelt per Text oder auch per Tonspur.
Ich glaube, wir werden tolle Anwendungen sehen, also insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und machen wir es uns nichts vor, wir werden alle älter. Irgendwann haben wir Beeinträchtigungen, Ohr, Gesicht, was auch immer wir brauchen. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Und auf den Teil können wir uns freuen, aber diese Brillen sind natürlich auch ein bisschen spooky, denn unter Umständen wird da eingeblendet ihr Name, wo sie wohnen oder andere Sachen. Mhm. Und das finden wir vielleicht nicht so angenehm.
Oder Übersetzungsprogramme gibt es auch, zumindest in Amerika. Ich glaube, in Deutschland, Europa ist es noch nicht erlaubt, dass man einfach so einen kleinen Ohrprümpfel reinmacht, so einen Kopfhörer. Und dann spricht man mit einem Spanier, mit einer Spanierin und hört spanische Antwort. Und das wird sofort übersetzt.
Ja, und das ist die KI, die ich großartig finde. Die ist auch schon sehr, sehr zuverlässig. Und andere Nutzungen, wie eben ChatGPT als Google-Ersatz zu verwenden, das ist keine gute Idee.
Wenn ich mir überlege, dass die künstliche Intelligenz ja viel der eigenen Intelligenz abnimmt, kann ich dann die These aufstellen, dass wir immer blöder werden?
Es gibt erste Studien, die in die Richtung gehen, aber ich finde, dann hat man dieses Tool auch irgendwie falsch verwendet. Mhm. Das Buch habe ich so geschrieben. Ich habe mir helfen lassen beim Übersetzen, beim Titel. Aber bei vielen anderen Sachen kann mir die Maschine nicht helfen. Und ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten 10, 15 Jahre tun, rauszubekommen, wo kann die Maschine gut eingesetzt werden und gerade die Sprachmodelle und wo lassen wir lieber die Finger davon. Und Schüler werden das ganz schnell merken. Wenn man früher von dem Besten abgeschrieben hat, hat man ja auch nichts fürs Leben gelernt und konnte es nicht behalten. Also ich glaube, wir werden das in 10 Jahren rausbekommen haben, wo wir es verwenden.
Und genau darüber werden wir auch gleich noch weitersprechen. Herzlichen Dank. Wir wollen mal einen Blick in die Geschichte werfen. Skepsis vor technischen Neuerungen. Etwas, was uns als Gesellschaft schon häufig begegnet ist. Mandy Mülling.
Bei jeder technischen Neuerung gab es Skeptiker und Enthusiasten. Alle mussten den Umgang erst lernen. Ende der 60er Jahre zum Beispiel, das Fernsehen erobert die Wohnzimmer. Das Hamburger Hans-Bredow-Institut entdeckt, Fernsehen macht Schuldgefühle.
Einerseits macht das Zuschauen Freude, andererseits hat man das Gefühl, man verschwende seine Zeit.
Besonders besorgt war man um den Medienkonsum der Kinder.
28% ihrer pflichtenfreien Zeit verbringen die Erst- bis Viertklässler vor dem Fernsehschirm. In der 7. bis 9. Volksschulklasse werden es über 40%.
Es wird viel zu viel Fernsehen geguckt. Das ganze private Leben leidet irgendwie darunter.
Ich persönlich nicht, aber ich kenne sehr viele Fälle, in denen das durchaus der Fall ist, vor allem bei der älteren Generation.
Mit wachsender Verbreitung des Fernsehens entsteht auch ein Fernsehknigge.
Gäste, die unangemeldet in eine Fernsehrunde platzen, müssen mitschauen. Oder bekommen Sie mitten in einer spannenden Sendung einen Anruf, sagen Sie ruhig, Verzeihung, ich rufe später zurück. Schuldgefühle melden sich. Man widersteht dem Schaltknopf nicht und gerät langsam unter den Pantoffel des bequemen Haustheaters.
Denn eigentlich ist die Faszination für neue Technik riesig. Schon 1959 bewundert man das Elektronengehirn, der erste serienmäßig gefertigte, volltransistorisierte Universalrechner.
Die Maschine hat also vollkommen automatisch festgestellt, dass ich an einem Freitag geboren bin. Und das stimmt nach den Angaben meiner Familie.
Ein technisches Wunderwerk. Im Büro erleichtern Buchungsautomaten die Lohnabrechnung. Je besser die Maschinen werden, desto mehr steigt das Unbehagen, vor allem vor Arbeitsplatzverlust.
Im letzten Jahrzehnt hat sich unter der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel vollzogen. Während 1966 noch 72% mit Ja auf die Frage antworteten, ob sie denn die Technik als einen Segen für die Menschheit ansehen würden, waren es 1976 nur noch 57%.
Die Menschen werden von den Maschinen leider Gottes immer abhängiger werden.
Ich meine, die Maschinen sind segensreich für die Menschheit.
Ich würde sagen, es ist abhängig.
1991 startet die erste Webseite. 1995 erreicht die Datenautobahn auch Hamburg.
Reisen mit Lichtgeschwindigkeit sind überflüssig, seit es das Internet gibt.
Zum Beispiel kann ich jetzt hier auf den Webserver des Weißen Hauses, da drücke ich hier einfach mal drauf. Zum Beispiel kann ich mir jetzt hier mal angucken, die Weihnachtsgrüße von Bill und Hillary 1994.
Aber auch 1997 sind sich Menschen noch nicht sicher, was sie von diesem Internet halten sollen.
Es ist bequem. Es geht schnell, man kann schnell kommunizieren, man kann schnell was bestellen, man muss nicht in die Stadt wie ich jetzt.
Für meine Bekannte und Verwandte reicht einfach ein Telefon. Ich brauche das nicht.
Was lässt Sie davon Abstand nehmen?
Die Größe, die Unüberschaubarkeit eigentlich.
Ja, und dann gibt es halt auch Gewaltsachen, von wegen, wie man Atombomben baut und so.
Man muss es einfach sehen, die Entwicklung. Aber nur, wenn man ständig Gefahren, alle Gefahren sehen, da würde ja gar keine Entwicklung stattfinden.
Die Entwicklung ging rasant und heute debattieren wir über künstliche Intelligenz. Auch den Umgang damit werden wir lernen müssen, wohl nur deutlich schneller als beim Fernsehen oder Internet.
Ja, fand ich einen sehr interessanten Satz von dem einen Herrn, den wir da zitiert haben. Wenn man ständig Angst hat, kann nichts Neues entstehen. Und es entsteht zwangsläufig einfach was Neues. Viele von uns haben die industrielle Revolution, zweite Hälfte 18. Jahrhundert, noch im Kopf. Wo würden Sie künstliche Intelligenz in diesem historischen Kontext einordnen?
Das wird ganz viel verändern. Sie müssen sich fragen, warum haben wir eigentlich immer eine Tastatur und eine Maus verwendet? Weil eben der Computer nicht in der Lage war, direkt mit uns zu sprechen. Weil er ganz langsam unsere Sprache gebraucht hat und sehr sortiert gebraucht hat. Und alleine, dass wir jetzt mit unseren Geräten reden können und die doch fast immer dann richtig darauf reagieren, das ist eine absolute Revolution. Das wird alles verändern.
Geht diese Revolution vielleicht, viele Menschen sprechen von einer Sprunginnovation, vielleicht zu schnell für uns Menschen, für unser menschliches Gehirn, für unsere menschliche Kultur?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie das Rechtssystem aufgebaut ist, da gibt es, im Englischen würde man sagen, so Checks and Balances, das heißt, ich kann jemanden verklagen und dann kann der sich dagegen wehren, oder gibt es Hierarchien. Wir haben uns das sehr genau austariert und jetzt kommt plötzlich der Computer und trifft anders, berechnet anders eine Entscheidung. Und das heißt, wir müssen jetzt alles noch einmal neu denken mit der Maschine, die mit in diese Prozesse integriert werden soll. Das wird dauern.
Wir haben mal ein kleines Foto für Sie zu Hause auch, weil viele von uns sind natürlich hier mit so einem Apparat, ne? Mit einem Handy unterwegs, egal jetzt welche Firma das ist. Und da gibt es ja die sogenannten Apps, die man da draufladen kann. Vielleicht können wir dieses Foto mal zeigen. Es gibt ja unterschiedlichste künstliche Intelligenz-Apps. Da haben wir oben links auf dem Bildschirm, sieht man schon ChatGPT. Dann sieht man unten rechts DeepSeek. Vielleicht sagen Sie mal was über die unterschiedliche Herangehensweise dieser Apps jeweils.
Also grundsätzlich sind das alles Sprachmodelle. Das heißt, sie haben sehr, sehr viele Texte verarbeitet und lernen, Muster darin zu erkennen und die wiederzugeben. Aber DeepSeek ist zum Beispiel chinesisch und wird andere Texte generieren, wenn sie zu historischen Ereignissen fragen, als ein europäisches Produkt oder ein amerikanisches Produkt. Also jede bringt auch seine Kultur jeweils mit.
Das heißt also, die Antwort, die ich bekomme, ist nie ganz neutral, sondern ist die irgendwie einem Zufallsprinzip überlassen? Wird das möglicherweise auch gesteuert? Weil dadurch könnte man natürlich auch bestimmte Meinungen möglicherweise forcieren.
Ja, es ist ein Zufallsprodukt. Wenn Sie genau dieselbe Frage zweimal stellen, werden Sie unterschiedliche Antworten bekommen, das auf jeden Fall. Und dann, Sie müssen sich ja nicht nur das Sprachmodell vorstellen. Das ist integriert in sehr große Softwaresysteme. Und da kann man der Maschine schon auch bestimmte Sachen mitgeben. Also zum Beispiel Grok ist das Sprachmodell von Elon Musk.
Aus Amerika.
Und das war ihm zu linksliberal. Und dann haben sie die Maschine so verändert, dass die jetzt ziemlich rough und konservativ ist und ziemlich grob. Schlechtig durch die Gegend.
Muss man natürlich fragen, okay, linksliberal, das wäre dann ja aber auch nicht neutral.
Nee, und Neutralität kann man auf diese Art und Weise auch einfach nicht herstellen. Denn die Texte, auf denen die Maschine diese Muster gelernt hat, die kommen hauptsächlich aus dem Internet. Und wer ist im Internet? Vor allen Dingen die reichen, industrialisierten Länder, vor allen Dingen Männer. Das heißt, die
Wieso
Daten,
vor allen Dingen Männer?
Das ist einfach eine Beobachtung, dass Frauen nicht so viel Bildung haben, nicht so viel Zugang zum Internet. Das geht ja
Sie
jetzt nicht
jetzt
um
weltweit.
Europa, es
also
geht
weltweit.
Um weltweit. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und das heißt, diese Trainingsdaten sind schon nicht global ausgewogen. Und was heißt überhaupt neutral? Das würde eben ein Holländer, ein Deutscher und ein Russe eben sowieso anders sehen. Ja.
Also es ist möglicherweise sogar sinnvoll, verschiedene KI-Modelle, verschiedene Apps sich anzuschauen, um halt zu einem vernünftigen, ausgewogenen Ergebnis zu kommen. Wir wollen jetzt mal den...
Und ein europäisches brauchen wir vermutlich auch.
Ja, das ist ja jetzt tatsächlich in der Mache. Ich werde mal eben hier ganz kurz, das für Sie zu Hause nur, damit Sie wissen, was ich hier tue. Ich werde mein Handy mit dem Bildschirm, den Sie zu Hause sehen, synchronisieren. Das heißt, Sie können jetzt sehen, was auf meinem Handy sich befindet. So, jetzt habe ich hier zum Beispiel den Chinesen, DeepSeek. Den werde ich jetzt aufrufen und da werde ich eine Frage reinstellen. Nenne einen lustigen Fakt aus dem Römischen Reich. Ausrufezeichen. Zack. So, mal gucken. Sie können das sehen. So, die alten Römer waren schon schlau. Sie verwendeten Urin als Mundwasser. Ich hoffe doch Mittelstrahlurin. So, guck mal. Also das ist so in etwa, macht ja Sinn. Diese Antwort ist nicht verkehrt, kann man
ich
so
weiß
nicht sagen.
Es nicht.
Ne?
Ist die faktisch korrekt? Keine Ahnung.
Gut. Ich war damals noch nicht, ich weiß es nicht, auch nicht genau, aber man hört davon, dass Urin tatsächlich schon früher auch als Heilmittel oder verschiedene Sachen benutzt wurde. Die gleiche Frage stelle ich jetzt ChatGPT. So, ich kopiere hier die Frage rein. Ah, das Gleiche.
Waschmittel, ja, nicht mehr Mund.
Ah, siehst du, nicht mehr Mund, ja. Sondern Waschmittel. Mhm. Okay. So, jetzt kann ich aber auch, das haben Sie mir vorhin schon gesagt,
ja, wenn Sie jetzt auf Wiederholen gehen würden, dann würde dasselbe Sprachmodell eben auch etwas anderes sagen. Genau, erneut versuchen und dann müsste jetzt etwas anderes kommen.
Aha.
Ja, genau. Und das liegt daran, dass der Prozess dahinter wirklich statistisch ist. Die Maschine hat Wahrscheinlichkeitstabellen und mal entscheidet sie sich für dieses erste Wort und mal entscheidet sie sich für dieses erste Wort und danach gibt es dann unterschiedliche Geschichten, die aneinander gestückelt werden. Da ist ja kein Kopf dahinter, kein Sinn und kein Verstand.
Das heißt also, welchen Rückschluss müssten wir in der Benutzung solcher Apps ziehen?
Ich würde es zum Beispiel mit meinem Sohn jetzt nicht für solche historische Fakten lustig oder nicht benutzen, weil ich sie nicht beurteilen kann. Ich kann Ihnen nicht sagen, ist das jetzt richtig oder nicht. Und ich verwende es daher nur für Sachen, die ich selber weiß oder die ich mal gewusst habe, mich gerade nicht daran erinnern kann. Mensch, wie war das nochmal? Ach ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder.
Also, Sie würden denn die Frage stellen, stimmt es, dass Urin im Römischen Reich als Waschmittel benutzt
wurde? Nein, auch das nicht. Also ich würde damit eben, ich mache Übersetzungen damit, ich lasse zum Beispiel meine englischen E-Mails an Kolleginnen, die sind vielleicht deutsch-höflich, aber sie sind nicht englisch-höflich. Ah, okay. Und dann lasse ich sie mir höflicher machen, weil ich das nicht so gut kann. Aber wenn ich das lese, kann ich beurteilen, ob das höflich genug ist oder übertrieben ist.
Um nochmal einen allgemeinen Fachbegriff da reinzuwerfen. Mhm. Wenn wir also die künstliche Intelligenz als Google, als Suchmaschine benutzen, dann ist das nicht ganz richtig im Sinne des Erfinders.
Ja, ich mache das. Ich versuche im Moment gerade in die Philosophie reinzukommen. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ein Fachbegriff heißt, dann lasse ich mir den von ChatGPT assoziativ erstellen. Und dann gehe ich sofort auf eine Seite, der ich vertraue, und gucke diesen Fachbegriff nach. Ja. Aber ich würde mir keine Fakten geben lassen, die ich nicht selber beurteilen kann.
Insgesamt im Alltag, was raten Sie, wofür sollte man am intelligentesten diese künstliche Intelligenz auf dem Handy nutzen?
Ich glaube tatsächlich, also was mir viele Leute erzählen, ist einen ersten Entwurf für einen Brief. Jetzt hat mir gerade jemand gesagt, er muss den Trauerbrief schreiben, er ist der Präsident von einer Vereinigung und da ist jemand verstorben. Und sich so diesen ersten Entwurf schreiben zu lassen und den dann zu personalisieren, das nimmt vielen Personen die Angst, gerade bei Trauerbriefen. Oder wenn ein Vermieter eine Beschwerde bekommt von einem Mieter, dass man einfach erstmal so einen ersten Entwurf hat, der auch unemotional ist. Und ich glaube, da ist den meisten geholfen. Und das Rezept fürs Mittagessen würde ich mir nicht machen lassen. Ja, also.
Ich könnte zum Beispiel nicht nachprüfen, ob es richtig wäre. Aber auch rechtliche Fragen, wo Sie das gerade mit dem Mieter gesagt haben. Mhm. Also eine rechtliche Beratung wird durch künstliche Intelligenz nicht ersetzt.
Ja, das kommt jetzt sehr darauf an, wie man das Sprachmodell einbettet. Also es gibt eine Firma Haufe in Freiburg und die haben das in ein größeres Gesamtsystem eingebunden. Und stellen so sehr viel mehr sicher, dass solche Vorschläge, auch rechtliche, dann korrekt sind. Also das heißt, da braucht man dann noch viele weitere Kniffe, Datenbanken, Wissen, das man mit einbringt. Und dann ist das vielleicht möglich, das werden wir in den nächsten 10 Jahren sehen, wie gut das läuft.
Also die künstliche Intelligenz braucht auf jeden Fall noch den Menschen.
Ganz viel.
Erstens, der die künstliche Intelligenz bedient und der zweite, der sie halt entwirft und auf den richtigen Weg auch bringt. Natürlich ist für, ist ein ganz heikles Thema, für Firmen auch die künstliche Intelligenz ein großes Thema. Grob gesagt möchten Firmen natürlich auch erwähnt werden, wenn zum Beispiel die Frage nach dem besten Schneeschipper jetzt gerade aktuell gestellt wird. Ann-Britt Backenbüll.
Kulturbeutel, Taschen, Rucksäcke, alles möglichst nachhaltig. Darauf ist dieses Hamburger Label spezialisiert. Ein klassisches E-Commerce-Unternehmen. Verkauft wird also nur im Netz. Und genau dort ändert sich gerade einiges.
Bisher war der Schwerpunkt bei uns so, dass wir viel Google-Werbung geschaltet haben, aber auch bei Meta, also Instagram-Werbung geschaltet haben und versucht haben, darüber Neukunden zu akquirieren. Und zukünftig wird es wahrscheinlich so sein, dass halt immer mehr Kunden direkt in der KI oder dort in der Suche nach Produkten unterwegs sein werden.
Immer häufiger starten Verbraucher ihre Produktsuche nicht mehr über Google, sondern direkt bei KI-Systemen. Auch viele Norddeutsche nutzen ChatGPT, Gemini und Co. gelegentlich als Shoppinghilfe. Für Unternehmen wie Solway wird es deshalb immer wichtiger, von den KIs entdeckt und empfohlen zu werden. Ein kurzer Test.
Bei der KI ist es so, dass wir da als erstes genannt werden von ChatGPT, was aber dann ganz genau dazu führt, dass wir da genannt werden oder dass wir in dem Fall sogar als erstes genannt werden, ist halt für uns auch nicht zu 100% klar.
Inhalte strukturieren, Webseiten optimieren. Das galt bislang für Suchmaschinen. Doch warum künstliche Intelligenz bestimmte Produkte empfiehlt, oft unklar. Eine Blackbox. Christian Stöcker ist Experte für digitale Kommunikation. Er weiß, vor welchen Herausforderungen Unternehmen derzeit stehen.
Nicht mal deren Schöpfer können so richtig klar beantworten, wo die Antworten eigentlich herkommen. Weil die eben nach völlig anderen Prinzipien funktionieren als eine, naja, herkömmliche Suchmaschine.
Bei Neuroflash in Hamburg versucht das Team von Jonathan Mall, die Blackbox besser zu verstehen. Ihre Software simuliert, welche Fragen Kunden stellen, zum Beispiel wenn es um Feuchtigkeitscremes geht. Und welche Antworten KI-Chatbots geben.
Hier sehen wir, was passiert, wenn diese spezielle Anfrage bei den unterschiedlichen Sprachassistenten Chatbots entsprechend aufschlägt und was sie dann zurückgeben. Und dort helfen wir, Sichtbarkeit zu schaffen, indem wir zeigen, wie sieht eigentlich momentan das Ranking aus, wie schlägt zum Beispiel ChatGPT dein Produkt vor und warum.
Auf Basis dieser Analyse schlägt Neuroflash seinen Unternehmenskunden passende Maßnahmen vor, zum Beispiel Internettexte.
Wir helfen also direkt dabei, den Artikel zu schreiben, der so formatiert ist, dass ihn die KI sehr gerne liest, sehr einfach liest und auch immer die Verbindung herstellen kann zwischen dem Produkt und der Anfrage.
Das Ziel: Die KI sollen die Produkte der Unternehmen bei der Suche finden und anzeigen. Denn wer nicht genannt wird, verliert womöglich Kunden und Umsatz. Auch bei Solway optimieren sie ihre Netzinhalte deshalb kontinuierlich.
Bisher hatte man aus meiner Sicht immer relativ viel Zeit, um sich darauf einzustellen. Also sei es jetzt Meta oder Google, dass man halt längere Zeit mit diesen Gatekeepern, sage ich jetzt mal, zusammenarbeitet bzw. verstehen kann, wie die funktionieren. Und bei der KI ist es so, dass die Geschwindigkeit der Entwicklung viel, 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 viel höher ist und viel schneller.
Durch KI wird die Produktsuche für Kundinnen und Kunden bequemer. Doch für viele Unternehmen wird die Zukunft dadurch unberechenbarer.
Ehrlicherweise schwingt da für mich denn natürlich ein bisschen was Komisches mit, wenn eine künstliche Intelligenz die ja vorgibt, intelligent zu sein dadurch, schlau zu sein, wie auch immer, mir dann bestimmte Waren anbietet, also da gar nicht mehr werteneutral ist, dann wird es doch schwierig. Werden wir uns darauf einstellen müssen?
Ja, vor allen Dingen, diese Maschinen sind ja so eingestellt, dass sie auch nett sind zu uns, sich wie eine Freundin geben vielleicht. Mhm. Und dann sagen die, du hattest doch gerade diese schwarze Handtasche gekauft, willst du jetzt nicht noch die schwarzen Schuhe dazu haben? Also ich glaube, das wird sehr, sehr manipulativ werden und wir müssen uns überlegen, ob wir das wirklich wollen in Europa.
Ja, aber wie lässt sich das vermeiden?
Oh, ich denke, Regulierung kann eine ganze Menge helfen. Und wir werden sehen, dass diese Sprachmodelle, wenn sie als Agenten eingesetzt werden, wenn sie für uns Dinge tun sollen, dass die eben nicht schlau sind. Die haben keinen gesunden Menschenverstand. Mhm. Eine dieser Maschinen wollte eine Demo-Version, man musste seine Telefonnummer eingeben. Und die hat ihm nicht gefallen, weil sie kein amerikanisches Format hatte, war natürlich meine. Hat er gesagt, gib mir doch die letzten 10 Ziffern. Und das ist genau diese Art von Struktur, die einfach nicht funktioniert. Die Maschine versteht nicht, was eine Telefonnummer ist. Und das werden wir schnell sehen. Und ich glaube, wir werden da regulativ eingreifen, dass sie für so etwas nicht verwendet werden können.
Ganz interessantes Thema ist dieses mit diesen Agenten. Möglicherweise ist Ihnen das zu Hause auch schon mal passiert. Ganz einfaches Beispiel kann sein, wenn ich eine Reise buche. Mhm. Da habe ich jetzt möglicherweise das eine oder andere Problem. Oder ich habe einen Flug gebucht und möchte was umbuchen. Dann ploppt da jemand auf. Mhm. Wie kann ich dir helfen? Mhm. So, dann gebe ich da meine Frage ein. Und was passiert dann?
Ja, dann wird die Maschine vermutlich sich selber Unteraufgaben stellen. Also das heißt, die Maschine hat mitbekommen, dass sie diese Aufgabe erstmal nehmen soll und daraus Unteraufgaben machen. Also wenn ich zum Beispiel in den Herbstferien von Rheinland-Pfalz nach Budapest will und sage, du sollst mir dabei helfen, dann sagt die Maschine, ja, du musst da erstmal irgendwie hinkommen, du brauchst ein Apartment, du brauchst ein paar Sehenswürdigkeiten und ein paar Restaurants. Das sind Unteraufgaben. Und die werden dann an Systeme weitergegeben, an die Deutsche Bahn, an Booking.com, was weiß ich. Und dann kommen die wieder zurück. Aber die Maschine muss nicht notwendigerweise, ihr hat vielleicht keiner gesagt, dass sie die Zeiträume aufeinander abstimmen muss. Sondern sie macht das alles in den Herbstferien. Das heißt, sie fliegen am Freitag los und können aber erst am Dienstag in ihr Apartment. Und das wäre doch ein bisschen unangenehm.
Ja, das wird das Manko sein. Mhm. Dass zumindest, was wir momentan noch haben, wird das in der Zukunft so sein, dass, kann man ja mal wirklich fragen, dass Reiseagenturen überflüssig werden dadurch, weil ich ganz individuell mir so etwas von dieser künstlichen Intelligenz zuschneiden lassen kann?
Ich bin gespannt, würde ich sagen. Also natürlich kann die Maschine Ihnen zum Beispiel für Budapest 10 wirklich schöne Sehenswürdigkeiten zusammenstellen. Vielleicht brauchen Sie dann den Reiseführer nicht mehr. Vielleicht sind Reiseführer und Reiseführerinnen dann aber auch so schlau zu sagen, ja, aber ich mache jetzt die Mittelalterroute oder ich mache jetzt die Queer-Route. Also ich glaube, der Mensch ist so findig, dass er bei allem, was die Maschine uns abnehmen wird, neue interessante Produkte und Services entwickeln wird.
Ganz wichtiger Punkt, über den schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Nach welchen Werten oder nach welcher Ethik agiert eine künstliche Intelligenz? Das wird entweder vorgegeben oder es passiert gar nicht statt. Auf jeden Fall ist da ja kein empathischer Mensch dahinter.
Und deswegen sage ich auch nie die KI. Also wenn man schon den Satz
Sie sagen immer die Maschine.
Ich sage immer die Maschine, ja. Das System, die Software, der Code, um mir selber auch klarzumachen, egal wie menschlich sich das jetzt gerade anhört, was die Maschine da produziert, es ist eine Maschine. Sie wird verwendet von anderen, sie wird trainiert von anderen und die bringen ihre Werte mit. Und die sollte ich auch ein bisschen kennen. Und am Ende können wir nicht gut nachvollziehen, warum die Maschine dann an dieser Stelle jetzt, warum ist da einmal das Urinbeispiel und dann kommt die Toiletten. Was ist daran eigentlich lustig? Wer sagt, dass das lustig ist? Das werden wir nie ganz rauskriegen, warum die Maschine jetzt diese Fakten gerade rausgesucht hat.
Also es gibt schon problematische Felder. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz fantastische Möglichkeiten, zum Beispiel in der Medizin. Einfaches Beispiel, was häufig genannt wird, ist die Hautkrebsdiagnose oder das Screening. Ganz einfach, weil man bestimmte Bilder miteinander vergleichen kann, und zwar weltweit. Ist das so in meinem laienhaften Verständnis richtig?
Also erstmal muss man sagen, das ist wirklich eine andere Art von KI-System. Das ist eine sogenannte Bilderkennung und die bekommt eben ganz viel Bildmaterial. Und auch da muss man wieder sagen, die Trainingsdaten sind häufig weiße Menschen, bei denen man den Krebs erkennt. Ob diese Maschinen dann genauso gut funktionieren, wenn man eine andere Hautfarbe hat, das ist oft gar nicht so gut untersucht. Und auch hier muss man wieder sagen, die Systeme sind nur so gut wie die Beispieldaten, die sie bekommen. Und solange die unbalanciert sind, nicht ausgewogen sind, ist auch die Maschine vielleicht nicht so gut.
Na gut, man könnte das natürlich dann auf verschiedene Hauttypen, Hautfarben, könnte man das dann natürlich einschränken möglicherweise. Und dann wäre für jeden der Nutzen auf jeden Fall vorhanden.
Aber diese Daten müssen da sein. Dazu müssen es Gesundheitssysteme geben in allen Ecken der Welt, aus denen man diese Daten überhaupt erstmal zusammenzieht. Und das ist im Moment leider nicht der Fall.
Eines, womit viele nicht rechnen, ist der hohe Energieverbrauch dieser ganzen Systeme. Alles braucht Strom, und zwar in ungeheuren Mengen. Alicia Elling.
Hey, liebe KI, wie viel Energie verbrauchst du eigentlich? Diese Anfrage löschen wir lieber, spart nämlich Energie. Denn eine künstliche Intelligenz wie Gemini oder ChatGPT verbraucht erstens Wasser, um die Supercomputersysteme zu kühlen. Zweitens verschlingt KI Strom. Wie viel lässt sich nicht exakt berechnen, das hängt von KI-Modell, Rechnern oder der Aufgabenstellung ab. In etwa verbraucht eine Unterhaltung mit 30 Fragen an ChatGPT rund 2 Gläser Wasser. Wenn die KI ein Bild erstellt, benötigt sie ähnlich viel Strom, wie es braucht, einen Handy-Akku halb zu laden. Eine Anmerkung unseres Grafikers: Dieser Cartoon hier wurde ohne KI erstellt. Was am meisten Energie verbraucht, so erklärt uns Thorsten Beek von der Computerzeitschrift CT aus Hannover, sind dabei nicht einzelne Anfragen, sondern das ständige Training der KI.
Da werden Milliarden Rechenvorgänge parallel gemacht, um diese Maschine so schlau zu machen, dass sie uns schnell Antworten geben kann.
Das Hirn einer künstlichen Intelligenz sitzt in Rechenzentren, quasi Lagerhallen, wo Server stehen. Geschützt, bewacht, gekühlt.
Eine Stunde Netflix-Streaming zum Beispiel verbraucht, ich würde sagen, so 40 Mal so viel Energie wie eine Anfrage bei einem Sprachmodell. Das heißt, das ist ganz, ganz schwierig, da so ein Verhältnis hinzukriegen, weil was machen wir tatsächlich viel und wie viele Anfragen stellen wir? Das heißt, KI ist nicht per se erstmal Umweltverschmutzung, aber KI verbraucht verdammt viel Strom.
Deshalb haben Tech-Giganten wie Google oder Meta in den USA angekündigt, stillgelegte Atomkraftwerke wieder zu reaktivieren und investieren in Mini-Reaktoren. In Deutschland hat eine Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace dieses Jahr die möglichen weltweiten Folgen des KI-Booms untersucht.
Der Stromverbrauch ist momentan extrem stark steigend. Wir sehen eine Verelfachung des Stromverbrauchs global gesehen zwischen 2023 und 2030. Dieser Stromverbrauch sollte nicht durch fossile Energien betrieben werden, sondern natürlich von erneuerbaren Energien. Deswegen fordern wir von Rechenzentrumsbetreibern, dass sie erneuerbare Energien zusätzlich ausbauen zu den Kapazitäten, die bereits im Netz existieren.
Die Studie zeigt auch, dass es bisher kaum Pflichten für Betreiber gibt, ihren Stromverbrauch offenzulegen. Dabei können Rechenzentren auch effizient betrieben werden, wie man hier im Aquinet-Rechenzentrum in Hamburg-Rahlstedt betont. Bis zu 16 Meter unter der Erde liegen die Server.
In unseren Rechenzentren setzen wir 100% Strom aus erneuerbaren Energien ein. Wir haben ein Team vor Ort, was ganzjährig den Betrieb der Anlagen so optimiert, dass sie immer optimal in ihrem Betriebspunkt sind. Und wir nutzen die Abwärme zum Beispiel für die Heizung unseres Gebäudes und auch für andere Gebäude, wie zum Beispiel an einem unserer Standorte zum Beheizen einer Turnhalle.
Eine einzelne Anfrage an die KI hat kaum Auswirkungen. Aber die Summe aller Anfragen. Auf der ganzen Welt. Und es werden täglich mehr.
Was wirklich im Moment überhaupt noch nicht einschätzen kann, ist, wie das exponentiell weitergeht. Wir werden in Zukunft überall KI irgendwie sehen. Überall steckt KI drin, überall da, wo irgendwas mit Strom funktioniert, wird im Hintergrund auch irgendwie KI funktionieren.
Noch hängt Norddeutschland beim Bau von Rechenzentren etwas hinterher. Aber als Standort für grüne Energie hätte die Region schon mal ideale Voraussetzungen.
Ja, darf man natürlich nicht vergessen, dass momentan die Situation noch so ist. Der Wind bläst nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und die Rechenzentren müssen aber immer mit Energie versorgt werden. Also da braucht man Speicherkapazitäten von Energie. Wird die KI durch die Energie möglicherweise limitiert werden?
Ach, das sind immer so Wellenbewegungen. Also jetzt haben wir erst einmal diese Sprachmodelle und natürlich sind jetzt schon wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, sparsamere Sprachmodelle zu entwickeln, die zum Beispiel auch auf ihrer Smartwatch laufen können oder eben auf dem Handy. Also ich glaube, da werden wir Wege finden. Die Frage ist, werden wir so viele Prozesse finden, wo Sprachmodelle wirklich sinnhaft, dauerhaft eingesetzt werden können? Bisher sind die Geschäftsmodelle relativ wenig. Also ich bin gespannt.
Also welches Geschäftsmodell ist ja normal einfach Übersetzung für, ne? Das ist ein Thema. Welche anderen wären da noch möglich?
Ja, also ich meine, die Hoffnung ist natürlich, dass viel der Kundengespräche ersetzt werden können. Ich sehe es noch nicht. Ich musste mit Chatbots reden, weil irgendeine Bestellung schiefgelaufen war. Und er hat mir dann immer erzählt, wenden Sie sich an diese E-Mail-Adresse. Das war aber leider seine eigene. Und das ging 5-mal hin und her, bis dann irgendwann ein Mensch sich eingeschaltet hat. Also Sie sehen, ich bin sehr skeptisch dafür, wofür wir sie werden verwenden können.
Ja, dann hängst du in so einer Warteschleife drin,
ja,
und sprichst dann mit einem Chatbot, so heißen diese künstlichen Menschen, möchte man fast sagen, diese Avatare, die dann mit einem kommunizieren. Und viele Menschen verstehen das denn auch gar nicht, was da gefragt wird. Und dann kommt immer wieder, wiederhole das, drücke auf 3, mach Reset. Ja. Wo viele Menschen sagen, das ist die große Gefahr von künstlicher Intelligenz. Werden Arbeitsplätze dadurch vernichtet?
Es werden sich Arbeitsplätze stark verändern, weil es wird, also nur wie gesagt, KI ist ja so ein großes Spektrum, Texterkennung, Text-to-Speech, Speech-to-Text, also Rede zu Text und umgekehrt. Sie werden sich alle stark verändern. Wir werden Texte in anderer Form herstellen. Wir werden nicht mehr alles selber machen müssen. Es wird sicherlich Berufe geben, die nicht mehr so relevant sind und andere werden sich einfach verändern. Mhm. Also Kunst wird sich verändern. Kunst wird vielleicht nicht mehr so im Text stecken, nicht mehr so zweidimensionale Illustrationen. Sie wird dreidimensional werden, damit man eben was Neues hat. Vielleicht gehen wir wieder mehr ins Theater, weil wir wissen wollen, dass da Menschen stehen. Mhm. Also ich glaube stark an die Kreativität des Menschen und wir werden viele Menschen umschulen müssen oder weiterbilden müssen, um neue Aspekte ihrer Tätigkeit aufnehmen zu können. Ja.
Das ist ganz interessant. Ich habe meine Tochter dazu gefragt, weil sie Grafikdesign studiert, fast fertig ist. Und sie war sehr selbstbewusst und hat gesagt, KI kann helfen, aber sie wird letztendlich nicht die Kreativität übernehmen können. Ja, die kann nur ich als Mensch, der dahinter steckt.
Ja, wir werden bessere Werbung sehen von Leuten, die sich vorher gar nichts haben leisten können, ne? Die gar nicht zu einer Grafikdesignerin gegangen sind. Also ich glaube, alle Produkte werden einfach ein Level höher, besser werden. Aber es wird noch genug Arbeit geben für Grafikdesign. Aber die Frage ist halt, für wie viele? Für alle von Ihnen? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall keine Angst vor der technischen Neuerung, lernen damit umzugehen.
Auf jeden
das
Fall.
Ist Ihr Credo. Ja. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns das heute Abend erklärt haben. Dankeschön.
Sehr gerne.
Morgen auf dem roten Sofa ein Fall für zwei. Und zwar die beiden, die genau diesen Fall für zwei immer lösen. Nämlich Vanja Müs und Antoine Monod bei uns auf dem roten Sofa morgen Abend. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten und jetzt dranbleiben. Tschüss, bis morgen.